Es war damals die Regionalität in aller Munde, das heißt, es hat keinen Pilz aus Österreich in Bioqualität in dem Sinn damals gegeben. Und man hat da sicher eine Pionierrolle eingenommen. Und Pioniergeist heißt immer Schmerz, Verlust auch, Kosten und Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen braucht man da, weil Pionierarbeit ist halt Pionierarbeit. Da ist nichts, was einfach so geht. Da fallst du immer wieder auf die Schnauze. Aber das Produkt ist gefragt gewesen, Regionalität war gefragt und so hat man halt den Einstieg auch geschafft. Und ich war da immer sehr offen. Ich habe gesagt, unser Produkt ist für alle da. Ja, im Handel ist ja das auch nicht so selbstverständlich.
Cornelia Blank ist die Gründerin von Tirolpilz. Tirolpilz ist ein Unternehmen, das Pilze nicht nur als Lebensmittel, sondern als wirklichen Teil eines nachhaltigen und innovativen Konzepts versteht. Dabei entwickelt das Unternehmen Ideen und Projekte, die Natur und Unternehmergeist sozusagen miteinander verbinden. Und gemeinsam mit ihrem Team setzt Cornelia sich wirklich täglich dafür ein, dass der Pilz von einem Nebendarsteller zu einem echten Hauptdarsteller wird. Und das gelingt halt nicht nur mit einer Vermarktung und indem man aufzeigt, welche Möglichkeiten eigentlich dieses unglaubliche Produkt bietet, sondern auch mit einem extrem hohen Qualitätsstandard. Und den muss man wirklich täglich bringen, weil wie Cornelia sagt, man hat nur einmal die Chance, einen Kunden zu überzeugen vom Produkt. Und wenn das Produkt schlecht ist, dann hat man diesen Kunden auf ewig verloren. Und im Gespräch mit Cornelia spreche ich eben über den Mut, so etwas überhaupt zu wagen, wo auch die Verrücktheit liegt, wie die Entstehung von Tirolpilz war, Herausforderungen und spannende Fakten rund um den Pilz. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Cornelia Blank. Wie viel Mut steckt in dir?
Unglaublich viel Mut steckt in mir.
Woher kommt der Mut?
Früher war Mut ein Wort, das mich extrem verunsichert hat. Also immer, wenn ich von neuen Plänen, die ich habe, jemanden erzählt habe im Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch in der Familie, dann haben sie immer große Augen gemacht und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen sozusagen und gesagt, um Gottes Willen, ja bist du verrückt, das ist aber mutig, was du da machst. Und irgendwie hat dann das Wort Mut immer so ein bisschen einen negativen Aspekt für mich gehabt. Und ich habe mir gedacht, Mut kann doch nicht was Negatives sein, weil immer wenn ich in meinem Leben mutig war, dann hat sich Mut rentiert. Und wie kann ich das schaffen, dieses Wort Mut von diesem negativen Aspekt in ganz was Positives umzumünzen? Und ich kann mich erinnern, ich war bei einem Coach und habe ihm von diesem Problem erzählt. Und ich habe gesagt, Cornelia, das ist ganz einfach. Ich stelle jetzt einfach 2, 3 Fragen. Und wo fühlst du dich wohl, in den Bergen oder am Meer? Und dann habe ich gesagt, ja, in den Bergen. Was macht dich glücklich, wenn du an einen Konfettiregen zum Beispiel denkst? Und dann habe ich gesagt, ja, Konfettiregen ist super geil, oder? Es macht total Spaß. Und irgendwie hat sich dann so ein Bild in meinem Kopf manifestiert, dass da in großen Steinen das Wort Mut in einen Berg hineingeschrieben ist. Und über dieses Wort kommt ein kompletter Konfetti-Regen. Und immer wenn dann jetzt jemand zu mir sagt, na, bist du mutig? Und dann kommt immer dieses Bild, ja, dieser Konfetti-Regen und in den schönen Berg dieses Wort hineingeschrieben. Und dann habe ich immer für mich innerlich das Gefühl, ja, weiter dranbleiben, du machst es richtig, weiter dranbleiben. Und deswegen habe ich zu diesem Wort Mut und auch mutig zu sein ganz ein besonderes Verhältnis inzwischen. Und ich finde es unglaublich stark und powerful, wenn man zu sich selber sagt, wow, heute war ich mutig. Und vielleicht kann sich jeder Zuhörer mal selbst die Frage stellen, wann war ich denn eigentlich das letzte Mal so richtig mutig? Ja, wann habe ich denn etwas gemacht, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist zu groß für mich oder das schaffe ich nicht oder wie soll ich denn das machen oder das erledigen? Wo man so richtig seine Komfortzone verlassen muss, also wo man richtig mutig sein muss. Und dann das Gefühl, wenn das gut ausgeht, und ich verspreche es euch, das geht gut aus, dann diese Bestätigung zu haben und diesen Konfettiregen im Kopf loszulassen, ach, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Also seid mehr mutig auf jeden Fall, es rentiert sich.
Wann warst du zum letzten Mal mutig?
Ich glaube, ich bin jeden Tag ein bisschen mutig. Man versucht ja immer, Unternehmertum ist ja wie eine Achterbahnfahrt, sage ich immer, wie ein Rollercoaster. Es geht nach oben, es geht nach unten und in der Früh, wenn du aufstehst, du weißt nicht, wird es halt super cool oder kommen halt wieder Herausforderungen, die mich wieder an eine Grenze bringen. Und irgendwann wird das, wovor du vorher Angst gehabt hast, auf einmal zu etwas, das du gerne spürst. Also ich vergleiche es oft so mit ein bisschen an Schmerz zu spüren oder den Schmerz zu lieben. Vielleicht kann man sich das vorstellen, wenn man sich unter die Dusche stellt und man schaltet das Wasser ganz heiß. Ja, und es ist so heiß, dass es schon so ein bisschen wie Stecknadeln auf der Haut prickeln anfängt. Dann ist es im ersten Moment ein bisschen schmerzhaft, aber dann fühlt es sich richtig gut an. Oder wenn ich mit dem Rennradl unterwegs bin und ich will auf Stilfser Joch fahren zum Beispiel, dann fühlt es am Vorabend nicht so gut an, weil ich mir denke, ich möchte da gerne raufkommen und schaffe ich das. Und dann, wenn ich losstarte, dann fühlt es auch noch nicht gut an und in der Mitte fühlt es ganz scheiße an. Aber irgendwann, wenn du dann oben bist und dann den Schmerz sozusagen überwunden hast und das Ziel erreicht hast, dann ist es einfach so ein Gefühl in dir, das ja süchtig macht. Und gerade, glaube ich, das Unternehmertum oder Unternehmer zu sein, macht schon ein bisschen süchtig, auch immer wieder nach diesen, wo ist die Herausforderung? Ja, du beginnst dann die Herausforderung zu suchen, das Problem zu suchen und jedes Problem wie ein Geschenk anzunehmen und zu sagen, ich packe dieses Problem aus wie ein Geschenk, weil ich weiß, ich werde es irgendwie lösen und wenn ich es gelöst habe, dann habe ich mich ja wieder weiterentwickelt. Und das kann ich jetzt nach 10 Jahren Selbstständigkeit oder 12 Jahren inzwischen Selbstständigkeit behaupten, dass ich dort angekommen bin. Der Weg dorthin war schwierig. Das war kein Gedanke, den ich von Anfang an schon mitgetragen habe. Der hat sich bei mir entwickelt. Aber ich kann heute sagen, ja, so, wenn es ein bisschen wehtut, dann kommt die beste Leistung und das beste Ergebnis zustande.
Ab wann ist man verrückt?
Ab wann ist man verrückt, ja. Ich glaube, verrückt ist man, wenn man einfach anders ist wie alle anderen. Und ich glaube, dass das ein Teil von Erfolg ist, egal in welcher Branche ich tätig bin oder vielleicht, ob es auch im privaten Umfeld ist. Verrückt zu sein oder anders zu sein oder anders zu denken, be different, sage ich, ist, denke ich, etwas, das ganz, ganz wichtig ist, um seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, um seinen eigenen Stil zu finden, um seine eigene Art zu entdecken, um authentisch zu sein, aber eben auch diese gewisse Verrücktheit zu haben, an sich selbst zu glauben, an seine Ideen zu glauben. Und wenn man sich sagt, naja, wann war ich vielleicht das letzte Mal nicht nur mutig genug, sondern auch verrückt genug, etwas zu tun, das wieder ganz aus der Reihe schlägt. Wann war ich das letzte Mal neugierig genug, wieder was Neues zu probieren, vielleicht eine Sprache zu lernen oder Instrument, ja, wieder neue Synapsen zu schaffen, um sich wieder zu entwickeln. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also immer so ein bisschen diese Komfortzone zu verlassen, in der passiert nämlich nicht viel. Die richtig interessante Welt befindet sich meistens außerhalb der Komfortzone. Und da muss man ein bisschen verrückt sein.
Gehen wir mal ein bisschen in die Zahlenwelt. Wie viel Verrücktheit und wie viel Mut so im Verhältnis hat es dann eigentlich gebraucht, um selbstständig zu werden, um den Tirol-Bilds ins Leben zu rufen?
Ja, da war ich wahrscheinlich zu verrückt. Da hat es jetzt gar nicht so viel Herausforderung gebraucht, weil ich habe das gespürt in mir, wo diese Idee damals entstanden ist. Das kann man sich so vorstellen, also wie wenn sich ein Wunsch, eine Idee, an der du schon jahrelang irgendwo dran bist, aber noch nicht die richtige Lösung gefunden hast oder die Idee gefunden hast, durch verschiedene Puzzleteile sozusagen im Kopf zusammenfügt und dann gibt es ein Puzzleteil, das hat da noch gefehlt. Und dann kommt dieses Puzzleteil und dann spürst du das in dir. Das ist es wie ein Funke überspringt, als wie ein Feuer entfacht wird, als wie wenn du, weiß ich nicht, die verliebst vielleicht, ja. Also es ist ganz so ein besonderer Moment, wo du spürst, das ist es für mich, das mache ich, da das überzeugt mich, hinter dem stehe ich. Und das kann ich, also es war bei mir ganz ein besonderer Moment. Und ja, und dann weißt du, da kann eigentlich gar nichts mehr daneben gehen. Ja, du bist so überzeugt, dass du die Hürden gar nicht siehst. Und ich glaube, das war damals bei mir so. Ich habe wahrscheinlich sehr viel Begeisterungsfähigkeit mitgebracht. Ich bin eher sehr schnell begeisterungsfähig, weniger strukturiert, ja, als Mensch. Aber diese Begeisterungsfähigkeit, die hat mich ja damals so weit gebracht, dass ich gesagt habe, jetzt tue ich mal was Verrücktes. Und wenn ich darüber nachgedacht hätte, was da alles schiefgehen kann, 1, 2, 3, 4, 5, dann wären mir wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten viel, viel mehr Argumente eingefallen dagegen, als wie die dafür sprechen würden. Und vielleicht hätte ich es gar nicht umgesetzt. Und noch weniger umgesetzt hätte ich es, wenn ich darauf gehört hätte, was mir viele ins Ohr geflüstert haben. Lass das doch, das ist zu gefährlich. Ja, ja, wann das funktionieren würde, hätte es ja schon längst wer anderer gemacht und so weiter. Also diese Stimmen einfach ausblenden, an sich selbst glauben, an sich selbst hineinhören, fühlen und sagen, mag schon sein, dass da vielleicht das ein oder andere daherkommt, aber wenn es daherkommt, dann muss es ja sowieso lösen. Und dieser jugendliche Leichtsinn, sage ich es vielleicht einmal so, das war auch mein Antrieb in Zeiten, wo es eben sehr, sehr schwierig war. Ja. Aber dann bist du schon mittendrin. Dann kannst du auch nicht mehr umdrehen sozusagen. Und du musst doch.
Wie baut man dann eigentlich so ein Unternehmen auf? Weil man hat dann einfach so einen Pilz und dann denkt man, okay, dann bringe ich jetzt in den Handel und ich brauche noch mehr Pilze und dann bringe ich noch mehr in den Handel. Oder wie baut man so ein Unternehmen auf? Weil so, ich sage jetzt mal, ein Pilzgeschäft aufzubauen, das ist so weit weg von meiner Realität und Bezugspunkt, mit dem ich sonst zu tun habe. Also wie macht man das eigentlich?
Ja, zuerst einmal kommt ja meine Geschichte daher, dass ich grundsätzlich ein richtiger Foodie bin. Also ich liebe Lebensmittel und alles, was damit zu tun hat. Bin schon, ja, Obst und Gemüse ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden, aber nicht, weil ich am Bauernhof von zu Hause geerbt bekommen hätte, nein, gar nicht. Also ich habe da wirklich ein neues Business auf die grüne Wiese aufgestellt. Aber meine Großeltern waren schon im Markthall in Innsbruck und haben da mit sehr viel Liebe und viel harter Arbeit ja, Blumen und Salat und Gemüse verkauft. Und mein Opa ist dann ins Asofern gefahren, hat da vom Laster aber in die Hotellerie ja, Obst und Gemüse verkauft, Erdbeeren, Himbeeren, Champignons natürlich auch damals. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Und auch das Lebensmittel immer als was Wertvolles zu sehen, hat mich fasziniert. Und dann war ich im öffentlichen Dienst tätig. Dann habe ich gemacht, es ist jetzt nicht ganz so für mich das. Habe da damals eine Lehre gemacht. Habe dann in die Privatwirtschaft gewechselt oder bin zur Tirolmilch gekommen, so muss man sagen. War da im Vertrieb und Marketing tätig. Habe da ja sehr viel lernen dürfen, was den Handel betrifft, den österreichischen Handel, Produktionsbetriebe, die Verarbeitung, Veredelung vom Rohstoff Milch zu wundervollen Produkten, wie wichtig die Landwirtschaft ist bei uns, Versorgungssicherheit und so weiter. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Bin dann in den Gemüsebau gekommen und haben mir gedacht, alles ziemlich cool, aber Tirol birgt natürlich seine Herausforderungen, nicht nur als Produktionsstandort, sondern natürlich auch, wenn ich heute im Freiland irgendwie Gemüse anbaue, ich habe Probleme, ich habe Schwierigkeiten mit Wetterkapriolen, was in der Zukunft ja auch immer mehr Einfluss nehmen wird auf unsere Produktionen. Es gibt natürlich eine kleine Handelswelt, ja, wo es oft einmal schwierig ist, wenn ich etwas produziere, was in meiner Gegend natürlich genug Markt da ist und genug am Markt vorhanden ist, Radieschen, Salate und so weiter. Also, wie kann ich mir da Preisstellung irgendwo erarbeiten? Wird auch schwierig dann. Und natürlich, es hat irgendwo keine Marke gegeben in diesem ganzen schönen Obst- und Gemüseregal. Weil ich mir gedacht habe, wäre das nicht was Cooles, irgendwas Gesundes, Tolles, Geheimnisvolles zu produzieren, das zwar indoor wachsen kann, aber trotzdem Obst und Gemüse irgendwo abdecken kann, wo so meine Leidenschaft dahinter steckt und wo man auch ein ehrliches Produkt produzieren kann. Also ehrlich ist für mich ein Produkt, wo niemand in der Wertschöpfungskette leidet. Ja. Das heißt, dass niemand leidet. Das heißt, dass die Lieferanten pünktlich ihre Rechnungen bezahlt kriegen, dass die Mitarbeiter fair entlohnt werden, dass heute der Konsument das kriegt, was ihm versprochen wird, dass die Qualität des Produktes die beste ist, die man sich erwarten kann. Das war für mich ganz, ganz weit oben. Und natürlich das zu einem Preis, dass auch das Unternehmen gesund wirtschaften kann und auch nachhaltig in die Zukunft investieren kann. Und dann ist halt irgendwo, weil in Tirol ein Glashaus zu bauen, wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre und auch ein bisschen schwierig in Umsetzung ist, ist halt irgendwo der Pilz dann hervorgetreten als Produkt und so, kann Indoor wachsen, kann sehr bodenschonend, also ressourcenschonend in einem Vertical Farming angebaut werden. Gibt es jetzt nicht so viele Produzenten oder zum damaligen Zeitpunkt so gut wie niemanden, der das in einer großen Anbauart macht und in einer guten Qualität. Und das hat mich irgendwie so fasziniert und gepackt, dieses Thema, dass ich mir gedacht habe, spannend. Pilze, irgendwie geheimnisvoll. Pilze waren schon da, bevor der Mensch überhaupt da war. Also wir haben dem Pilz alles zu verdanken. Wenn es keine Pilze geben würde, würden wir ersticken, weil die ganze Kompostierung sozusagen von den Abfällen im Wald ja auch durch Pilzen funktioniert. Also ganz, ganz spannende Dokumentationen gibt es da, wo man sich genau da im Internet und auch im Fernsehen natürlich sehr viel anschauen kann. Extremst spannend, wir wissen fast gar nichts. Es gibt 6-mal so viele Pilzsorten als wie Pflanzen, kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat mich extrem fasziniert, das Mycelium, was Pilze alles können, Krankheiten heilen. Und es ist einfach gesundes Essen. Und ich habe mich sofort identifizieren können mit dem Produkt und dann hat es keinen Stopp mehr gegeben. Der Pilz muss her.
Was ist das Verrückteste, das du von Pilzen lernen hast können? Oder was ist so der verrückteste Fakt,
Sebastian? Ja, Pilze sind ja, wie ich gesagt habe, sehr geheimnisvoll. Also es war für mich total überraschend, dass das größte Lebewesen der Welt ein Pilz ist, nämlich der Halimash heißt der, ist im Nationalpark in Oregon zu Hause. Ist eine extrem große Fläche, 1200 Fußballfelder groß unter der Erde, ein Netz aus einem Mycelium. Wie die Pilze arbeiten, wie sie sich ernähren in der Symbiose zum Baum oder eben aus toten zersetztem Material wie Hölzern oder Laub. Extrem spannend und dass wir Menschen so wenig darüber wissen. Es fasziniert mich, dass er sagt, wo es lang geht. Ja, es ist eine Kultur, die sehr empfindlich ist, wo wir versuchen, eine Symbiose mit dem Pilz das Bestmögliche herauszuholen. Aber wenn es ihm halt ein bisschen nicht passt, gell, dann passt es ihm halt nicht. Also es ist schon ein bisschen zickig. Und dieses mit diesen Lebewesen sozusagen zusammenzuarbeiten, es ist ja auch kein Tier oder eine Pflanze, es ist eine eigene Gattung sozusagen, der Pilz. Es ist aber auch sehr spannend, dass er eher dem Tier ähnelt als der Pflanze, weil er verstoffwechselt. Also er hat keine Photosynthese, sondern er verstoffwechselt. Und es ist schon unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass wir mit so coolen, vielen Lebewesen jeden Tag zusammenarbeiten dürfen. Das ist eine besondere Ehre für mich und da bin ich ja richtig demütig. Und das schätzen wir. Wir kümmern uns um unsere Kulturen. Wir schauen ihnen, dass es gut geht, dass sie gesund heranwachsen. Und sie sind Teil von uns und wir sind Teil von ihnen. Und nur gemeinsam in der Symbiose können wir quasi gemeinsam das Beste rausholen. Und ich finde das ultra spannend, weil auch jeder Arbeitstag neu ist, neue Herausforderungen bringt, die Rohstoffe sich wechseln, das Außenklima für uns ein großes Thema ist, das in Tirol doch sehr schwankend ist. Und er ist so geheimnisvoll und einfach so wunderbar. Und was uns am Teller alles bringt, also fast kein Fett, extremer Proteinlieferant, so vielseitig verwendbar, ganz einfach in der Küche, sehr gut für mich auch. Ich bin jetzt nicht so die Oberköchin leider, mit Pilzen weiß man immer, was man anfangen kann. Und diese Vielseitigkeit von sowas finde ich einfach faszinierend, ja.
Das heißt, du hast ja eigentlich nie die Sorge, dass irgendwann eine Langeweile in den Alltag einkehrt, weil also die Forschung ist ja nicht abgeschlossen rund um den Pilz, aber es gibt ja auch ab und zu so Unternehmen, die was sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwas Neues machen. Also wir haben uns jetzt abgegessen vom alten Produkt sozusagen, wir brauchen jetzt irgendwas Neues. Hast du da nie Angst, dass irgendwann so der Pilz zu langweilig wird?
Also nein, die Angst habe ich gar nicht. Wir haben es ja bis jetzt noch nicht einmal geschafft, den Pilz vom Nebendarsteller am Teller zum Hauptdarsteller zu machen. Ja? Also Pilz ist ja nach wie vor immer irgendwas so wie Reis oder Erbsen oder ein bisschen Gemüse. Ja? Das, was ich irgendwo zum Fleisch dazu oder zum Fisch dazu oder zu den Nudeln dazu geht. Also ich glaube, da haben wir noch ganz viel Arbeit, das mal von Nebendarsteller zum Hauptdarsteller zu bringen. Und durch die Vielseitigkeit habe ich da überhaupt kein Bedenken. Die Banane mögen die Leute ja auch immer noch. Ja. Und das wird beim Pilz dann auch nicht anders sein. Ich glaube, wir müssen den Menschen einfach noch mal zeigen, was sie damit machen können, mit welchen verschiedenen Edelpilzsorten sie sehr einfach wunderbare Gerichte zaubern können. Es ist ganz ein tolles Produkt für auch die Gastronomie, natürlich für die Abwechslung in der Speisekarte, für Veganer, für Vegetarier, für Kinder. Es ist einfach für jeden was dabei. Und Innovationen bei uns im Unternehmen denken wir sehr wohl. Für uns ist es wichtig, sehr nah an unserem Kernbusiness zu bleiben. Also alles rund um den Frischpilz, ich sage jetzt mal Schublade Pilz, ja. Und da natürlich auch vorwärts und rückwärts Integrationen in der Zukunft zu denken. Besonders wichtig ist uns, auch wenn es im ganzen momentanen Umfeld mit Inflation und ein bisschen in den ins Hintertreffen geraten ist, der Punkt Nachhaltigkeit. Da setzen wir sehr stark darauf. Wir arbeiten aus unseren Reststoffen an Verpackungslösungen, die man daraus herstellen kann. Man kann Wärme gewinnen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man innovativ ist. Da investieren wir auch in diese Überlegungen, um hier einfach genau der Umwelt mehr zurückzugeben, als wir ihr entnehmen. Das ist für uns so ein wichtiger Punkt bei uns im Unternehmen.
Würdest du sagen, es ist dein Ziel, dass der Pilz der Hauptdarsteller auf dem Teller wird?
Ja, das ist der erste Schritt, den wir zu tun haben. Genau, vom Nebendarsteller zum Hauptdarsteller, weil er extrem gut einsetzbar ist und weil er einfach extrem gesund ist. Und wenn wir uns anschauen, der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich liegt knapp bei 1,9 Kilo. Da gibt es Länder wie England, da werden die Pilze ja auch schon zum Frühstück verspeist. Da liegen wir bei ungefähr 5 Kilo pro Kopf. Also wir haben da schon noch genug Luft nach oben, um das Produkt einfach noch zu entwickeln.
Was ist denn im Verhältnis des Fleisch? Also wie viel Fleischkonsum hat man pro Kopf ungefähr?
Da bin ich jetzt wirklich überfragt. Hast du mir zum falschen Fuß erwischt, weiß ich jetzt gar nicht. Sicher bedeutend höher. Fleischersatz ist natürlich auch ein Thema. Der Pilz ist ja von seiner Struktur her, fühlt sich ja am Gaumen auch an wie ein Fleischart, wenn man ihn auch richtig zubereitet, besonders der Austernpilz natürlich. Und das ist auch ein Thema natürlich für die Zukunft. Die Leute werden in der Zukunft, besonders die Jungen, vermehrt auf Alternativen zurückgreifen. Ich bin aber da schon jemand, der was sagt, Leute, wir müssen nicht immer alles verarbeiten, damit es dann ein veganes Würstel gibt und hinten, wenn ihr auf die Verpackung drauf schaut, dann 10, 15 E-Nummern oben stehen. Ich bin eine Kämpferin für das, dass ich halt sage, hey, wir haben so tolle Lebensmittel bei uns, ja, die wir mit so viel Liebe erzeugen, egal ob das die Landwirte sein, ob das das Kalbel ist, ob das der Pilz ist, also egal, vegan oder Fleisch, da ist überall wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Liebe dahinter und die Dinge sind gut so, wie sie sind. Der Pilz ist mit seinen Inhaltsstoffen perfekt so, wie er ist. Den muss ich nicht in eine Würstelform bringen und noch E-Nummern dazu mengen. Esst es einfach so, wie es wächst. Ich brauche nicht einen Krautkopf noch veredeln oder ich muss nicht das. Wir müssen wieder, glaube ich, zurück zu den Wurzeln, um unserem Körper Gutes zu tun in dem, was wir ihm zuführen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es soll alles billiger, billiger, billiger werden. Man hört, die Lebensmittel sind zu teuer. Ich bin der Meinung, dass die Lebensmittel noch zu billig sind. Ja, weil sonst kann es ja nicht sein, dass so viele Lebensmittel nach wie vor weggeschmissen werden. Und das ist schon etwas, wo wir uns einmal drüber Gedanken machen müssen, Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Und die Ernährung ist das, was wir selber in der Hand haben. Was füge ich meinem Körper zu? Was stecke ich mir da unter die Nase rein? Ja? Und was gibt mir dieses Lebensmittel für ein Pro in meiner Gesundheit? Und wenn wir uns darauf fokussieren, dann kann das Leben sehr viel einfacher werden, sehr viel gesünder und auch sehr viel günstiger, weil ein verarbeiteter Pilz in Form eines Würstchens x-mal so viel kostet, als wie ein purer Pilz, den ich mir selber extrem gut zubereiten kann.
Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Nährwerttabelle, aber die würde mir jetzt brennend interessieren. 100 Gramm Pilz haben wie viel Proteine ungefähr? Und du hast gesagt, fast kein Fett und wahrscheinlich auch sehr kalorienarm. Also wie kann man sich da so die Nährwerttabelle vorstellen?
Muss ich selber nachschauen, aber ich habe ja auch gar keine. Also weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste ich mal anschauen. Der Pilz ist eines der proteinreichsten vegetarischen und veganen Lebensmittel, die wir haben. Aber ich habe die Nährwerttabelle jetzt nicht im Kopf, ehrlicherweise.
Also ihr habt das gar nicht gewusst. Also, wieder was Neues dazugelernt tatsächlich.
Ja. Naja, ist auch ein Vitamin-D-Lieferant. Das ist auch lustig, weil Vitamin D normal hauptsächlich in Reihen vorkommen und sehr selten vegetarischen oder pflanzlichen, Varianten verfügbar ist. Und Pilze haben das in sich.
Interessant. Gibt es noch mehr, was du über Pilze sagen möchtest? Also gibt es da noch irgendetwas, wo du sagst, okay, das ist so ein Hauptgrund, warum dann Menschen auf einmal Pilze kaufen, also abgesehen des Geschmacks, weil, wie gesagt, also ich habe wenig Bezugspunkte zu Pilzen, ich habe mich ja nie mit der Materie tiefer auseinandergesetzt, aber da gibt es, glaube ich, einiges noch, was man von dir lernen kann.
Ja, es gibt so viele Dinge, wenn ich dann einmal reden anfange, dann sind die meisten, was kann ich jetzt immer folgen, was kann der Pilz noch und das, also es ist sehr spannend. Pilze, man macht inzwischen, also Adidas hat ja auch schon einen Schuh rausgebracht, der aus Pilzmyzel gemacht ist. Es gibt Innendesign-Lampen inzwischen von Designern aus Pilzmyzel. Es gibt inzwischen sogar schon Särge, die man sich bestellen kann, wo man sich dann, wenn man sich kompostieren lassen will, nach dem Tod sozusagen in einen Pilzsarg legen kann. Also die Forschung und Innovation ist da auch schon ziemlich weit. Es werden schon Paletten versucht mit Pilzmyzel quasi zu machen oder auch Dämmmaterial beim Hausbau aus Pilzmyzel herzustellen. Sind sehr, sehr spannende Ansätze, sind halt momentan noch zu teuer in der Umsetzung. Aber ich glaube, wenn man da in die Forschung ein bisschen investiert und die Forschung auch den Pilz hat, ja auch den Pilz entdeckt sozusagen, was kann man daraus alles machen? Wir wissen, dass Pilze Ölteppiche im Meer auffressen können. Das ist alles schon wissenschaftlich belegt. Und deswegen ist das für mich einfach extrem faszinierend. Also von Baumaterialien über die ganze Gesundheitswelt hinaus, über Bekleidungsindustrie oder Innendesign, ganz, ganz vieles ist da möglich.
Warum weiß das die Gesellschaft nicht? Weil das sind ja alles hochinteressante Informationen.
Ja, warum weiß es die Gesellschaft nicht? Wir wissen ja, dass die Medien oft sehr viel Kraft haben und für die ist es anscheinend interessanter, darüber zu sprechen, wie schlimm es auf der Welt und überall ist und niemand kann sich mehr irgendwas leisten und alles ist so teuer und die Lebensmittel, das ist überhaupt alles das Schlimmste und die größten Verbrecher. Wenn wir uns anschauen, wie wenig eigentlich von einem Haushaltseinkommen in Österreich inzwischen noch für Lebensmittel ausgegeben wird, der größte Ausgabeposten ist Verkehr, also unter diesen fallen halt die ganzen Reisen und so weiter und die ganze Unterhaltungsmedien, das ist halt wichtig für die Menschen. Kann ich vielleicht zeigen, wie oft ich in Urlaub fahre. Ich lebe quasi von heute nach morgen, das muss man auch irgendwo, ich verstehe es sogar, es ist schwierig, dass halt junge Menschen sagen, wie kann ich mir eigentlich noch in der Zukunft was aufbauen, wenn ihr ein Haus oder Wohnung kaufen möchte, brauche ich, was weiß ich, 700.000 Euro. Woher soll ich das haben? Das kann ich mir mein ganzes Leben lang nicht ersparen. Dann lebe ich doch lieber von heute auf morgen. Ja, wer weiß, wie lange ich überhaupt da bin. Ja, ist auch ein Ansatz, ob er der Gesellschaft gut tut. Ist, muss jeder für sich selber dann auch beurteilen können. Es gibt halt immer Interessen und Lobbys und deswegen soll man nicht immer alles glauben, was man liest und soll sich einfach auch einmal vielleicht die Zeit nehmen, Meinungen zu hinterfragen, sich selbst zu informieren. Das Wichtigste in unserer Zeit, denke ich, ist, dass wir die Informationen haben und Informationen waren doch nie so leicht zugänglich, wie sie heutzutage sind und nicht immer alles glauben, was man auf den ersten Blick sieht. Die Wahrheit sieht oft immer ganz anders aus dahinter. Und warum weiß man vielleicht vom Bild wenig? Ja, vielleicht wird am Fleisch mehr Geld verdient. Kann auch sein. Ja, das lasse ich einmal offen.
Wenn du allerdings so in die Welt einmal so reinblickst, warum schaffst du es immer noch, die Energie aufzubringen, für den Pilz zu kämpfen und für deine Leidenschaft zu kämpfen? Weil das kann ja sein, wenn man seit Jahren, also du hast gesagt, seit 12 Jahren selbstständig und man kämpft für den Pilz, was total schön ist, aber es ist immer nur der Nebendarsteller und es ist wahrscheinlich jetzt auch höchstwahrscheinlich morgen, also ich wünsche es dir nicht, aber wahrscheinlich morgen auch noch der Nebendarsteller und dann hat man so viel Information und die Gesellschaft weiß es nicht, dann kann man ja einfach frustriert werden und sich denken, ja, anscheinend das coolste Produkt oder eins der besten Produkte, was die Natur zu bieten hat, das will anscheinend einfach niemand. Und dann lasst es halt bleiben. Also das könnte man ja ein.
Ja, aber aufgeben kann ja jeder. Ja, also das ist nicht mehr naturell. Das ist ja nicht etwas, was mich frustriert, sondern unser Ansatz ist natürlich immer, wir wollen das beste Produkt produzieren zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich kämpfe ja nicht nur für die Pilze, sondern ich kämpfe auch für meine ganzen 70 Mitarbeiter, die sich tagtäglich um unsere Pilze kümmern. Für die kämpfe ich ja auch, ja, dass wir gesicherte Arbeitsplätze haben, dass wir eine Freude haben an der Arbeit, dass wir Wertschätzung für die Lebensmittel haben. Man kämpft ja nicht immer nur für eine Sache und auch Nebendarsteller sind wichtig. Ja? Und wenn ich halt ein Theaterensemble mir vorstelle, naja, wenn jetzt nur die Hauptrolle auf der Bühne steht, dann wird es halt auch nicht funktionieren und ich glaube, dass es alles und jedes braucht, aber mit der richtigen Entwicklung kann ja auch einmal die Nebenrolle zur Hauptrolle werden und ja, für das stehen wir, da werden wir auch nicht müde davon, da gehen wir auch nicht auf. Und es gibt sehr wohl viele, viele Menschen schon, die diesen Mehrwert erkannt haben, die sagen, ja, ich möchte mir selbst was Gutes tun, ich möchte ein regionales Produkt haben, wo ich darauf vertrauen kann, dass es meinem Körper was Gutes tut. Und das sind halt viele regional erzeugte Produkte. Die Hintergründe wissen wir, die braucht man da jetzt nicht wieder durchkauen und erläutern. Menschen, die sich mit Lebensmitteln beschäftigen, die wissen das. Und so sehe ich einfach, dass auch der Kunde mit jedem Kauf, den er tätigt, einen Produktionsauftrag gibt. Und es ist dessen Entscheidung, ob der halt irgendwo ins weit entfernte Ausland geht, zu diesen Bedingungen, oder ob er halt in der Region bleibt. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, der uns das Vertrauen schenkt, der an uns glaubt, an unsere Produkte glaubt. Und das ist das, was mich antreibt, was mich stolz macht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es uns verdient haben und auch unsere Kinder und unsere Familien, dass wir nur beste Qualität auf unseren Tellern landen lassen. Und für das stehe ich, für das kämpfe ich und das ist mir wichtig. Und deswegen werde ich da nicht müde davon.
In über 300 Folgen ist das jetzt erst zum zweiten Mal angesprochen worden, dass man eigentlich einen Kaufauftrag verteilt. Also wenn man halt zum Regal greift und deine Pilze rausnimmt, dann muss ja jemand wieder neue Pilze für das
produzieren.
Ja, genau. Und wahrscheinlich kennst du ihn eh, der andere oder die andere Person, was das angesprochen hat, war der Christian Ruetz tatsächlich. Also der hat.
Ah, okay.
Ja, der hat das auch einmal erwähnt. Ja, genau. Weil, ja. Aber da merkt man auch, was die Kunden für Macht haben und da die Kundinnen, weil im Endeffekt haben ja sie die komplette Macht über die Tirolpilz, weil sie entscheiden eigentlich tagtäglich, ob es der 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei dir im Unternehmen auch zukünftig noch gut gehen wird. Also,
genau, also dass der österreichische Handel ja nicht allzu groß ist und da gibt es ja auch nicht allzu viele Player, dass das ein hartes Business ist, das wissen wir auch, das kann man da auch offen sagen. Bin immer für ehrliche Kommunikation und da braucht man einfach ja jeden Konsumenten, der was das Vertrauen ins Produkt gibt und somit ja auch sicherstellt, dass es uns auch noch in Zukunft im Regal geben wird. Und dafür auch mal ein herzliches Dankeschön. Es gibt genug Leute, die das verstehen und verstanden haben, wie Wirtschaft auch funktioniert. Und da ist unser Auftrag einfach, das bestmögliche Produkt zu machen.
Was war so der erste Schritt ins Regal? Also wie kommt man denn in den Einzelhandel oder in den Lebensmittelhandel? Ist ja nicht so, als ob der Fläche frei ist. Also muss man ja auch sagen.
Leider nicht. Die ist sogar sehr streng reguliert, sage ich mal, weil natürlich das auch alles eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat. Wie viel Umsatz bringt der Artikel pro Laufmeter Regal und so weiter und wie viel Regalfläche wird da zur Verfügung gestellt. Ich habe natürlich im Zuge meiner früheren Tätigkeit gute Kontakte in den Handel gehabt. Die Leute haben gewusst, die Cornelia Blank, wenn die was sagt, das hat Handschlagqualität, da kann man uns verlassen, da kann man vertrauen, wenn die sagt, die macht das, dann macht die das auch. Und natürlich gibt es am Anfang immer Probleme und Schwierigkeiten und die gibt es auch heute noch. Ja. Und ganz am Anfang, kann ich mich noch erinnern, ist gar kein Bild gewachsen. Ja. Und ich habe nach 3 Monaten hab ich wirklich Existenzängste gehabt und gemeint, ich muss unter der Brücke schlafen, weil alles, was ich damals gehabt habe, habe ich halt eingesetzt. Und das sind Sachen, die möchte ich auch nicht noch einmal erleben. Ja. Die prägen einen, die bringen aber einen dann natürlich auch weiter. Aber da habe ich ein bisschen den Vorteil gehabt, dass ich da schon gut vernetzt war und die haben gewusst, wenn ich das sage, ja, dann ist es ja. Und da habe ich halt einen gewissen Vertrauensvorschuss bekommen. Es war damals die Regionalität in aller Munde. Das heißt, es hat keinen Pilz aus Österreich in Bioqualität in dem Sinn damals gegeben. Und man hat da sicher eine Pionierrolle eingenommen. Und Pioniergeist heißt immer Schmerz, Verlust auch, Kosten und Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen braucht man da. Weil Pionierarbeit ist halt Pionierarbeit. Da ist nichts, was einfach so geht. Da fallst du immer wieder auf die Schnauze. Aber das Produkt ist gefragt gewesen, Regionalität war gefragt und so hat man halt den Einstieg auch geschafft. Und ich war da immer sehr offen. Ich habe gesagt, unser Produkt ist für alle da. Ja, im Handel ist ja das auch nicht so selbstverständlich. Wenn man da hinliefert, soll man dann da nicht hinliefern und so weiter. Also unser Produkt, bin ich ganz stolz drauf, gibt es in jedem Lebensmitteleinzelhandel und Discount in Österreich zu kaufen. Weil ich habe immer gesagt, wir produzieren für alle. Und deswegen bin ich da ganz, ganz stolz drauf, dass uns das gelungen ist, wirklich auch flächendeckend ganz Österreich mit unseren tollen Pilzen aus Tirol zu versorgen. Dann muss ich natürlich das Produkt etablieren. Dann entscheidet der Konsument. Ja, also wenn der Konsument aufs Produkt nicht greift, dann bist du halt schneller weg, wie drinnen warst. Das ist so.
Ja, aber warum kauft eigentlich dann der Konsument am Anfang? Weil man hat ja eigentlich null, das ist halt dann ein neues Produkt, oder? Also hängt das hauptsächlich an der Verpackung? Oder warum greift man dann zu dem Tirol-Pilz? Ist das dann die Regionalität? Ist das die Bioqualität? Weil eben, das ist ja das eine, oder? Also man kommt ins Regal, aber dann aus dem Regal wieder rauszukommen mit nach Hause, ist ja dann der nächste Weg.
Ja, also wir haben auch am Anfang mit weißen Bio-Champignons begonnen. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert, weil es die weißen Pilze zum billigst Preis aus Polen gegeben hat, wie es halt heute noch gibt, natürlich unter ganz anderen Produktionsbedingungen. Mit ganz anderen Mitteln wird da gearbeitet. Bei uns ist das alles sehr streng kontrolliert und nach Bio-Richtlinien und so weiter. Dann hat es dieses Billigprodukt gegeben und daneben halt ein x-fach teureres und das waren bereits weiße Champignons. Und für den Konsument war das irgendwie nicht zu unterscheiden im ersten Moment. Naja, was ist da anders, als dass das andere viel, viel teurer ist. Und dann haben wir die Sorte geändert und sind halt von weiß auf braun umgestiegen. Und braun ist die Ursorte und ist von Konsumenten ja auch ein bisschen so gelernt, braun ist Bio. Ja, und auf einmal war die Unterscheidung da im Regal und der Konsument hat gesagt, okay, entweder kaufe ich billig Ausland oder Qualität regional. Und dann natürlich habe ich zwei unterschiedliche Kundengruppen und dann kann sich das Produkt etablieren. Also ich muss schon schauen, in welches Segment gehe ich rein, wo kann ich Unterscheidungsmerkmal finden, dass ich ein Unterscheidungsmerkmal habe zum bestehenden Produktsortiment, und im Normalfall kriege ich auch erst dann eine Listung, ja, weil da handelt ja nicht zwei gleiche Produkte gegeneinander auf ein Regal im Normalfall setzt. Und so hat das funktioniert und der Artikel ist dann sehr gut angenommen worden. Und natürlich gibt es die Bio-Käufer, dann gibt es noch die Käufer, die sagen, ich möchte Bio und regional. Dann gibt es aber die sagen, Bio ist jetzt vielleicht für mich jetzt doch ein bisschen zu teuer, mein Haushaltseinkommen und so. Aber jetzt Polen mag ich jetzt auch nicht mit was weiß ich, was da jetzt drinnen ist, sondern ich nehme jetzt die regionale Variante. Ja? Also das ist dann auch wieder so im Mittelsegment, wo ich sage, okay, den Kunden, den können wir ja dann auch noch für unser Produkt überzeugen. Wichtig ist, wenn er einmal hingreift zu dem teureren Produkt, dann muss es überzeugen. Du hast eine Chance. Wenn das Produkt dann nicht passt, dann greift er nicht mehr hin das nächste Mal. Und deswegen ist für uns die Qualität so wichtig von unseren Produkten. Und wenn wir mit Aktivitäten oder Aktionen arbeiten, dann wissen wir auch, wir haben vielleicht einen Käufer, der kauft immer nur polnische Pilze, billig. Und vielleicht bei einer Aktivität sagt er mal, naja, oder weil Weihnachten ist, jetzt gönne ich mir das einmal und jetzt kaufe ich das teurere Produkt. Und dann muss es zu 100% passen, dann kannst du dir keine Fehler erlauben. Und deswegen sagen wir 365 Tage im Jahr höchste Qualität, weil wir wissen ja nicht, wenn der Konsument dann zufällig vielleicht einmal oder auch absichtlich auf unser Produkt greift, dann muss es passen und das muss sichergestellt sein.
Sehr spannend. Also ich hoffe, deine Emotionen werden auch richtig wahrgenommen, weil ja, also man merkt auf jeden Fall deine Leidenschaft und deine Freude, um es einfach immer besser zu machen. Und ich glaube, dass das halt auch wieder, wenn man offen ist, das ist ja auch irgendwie so eine gewisse Verrücktheit, oder? Und offen zu sein für den Ansatz, dass man halt sagt, man will immer besser werden und dann kriegt man ja automatisch eine Kritik, finde ich. Also wenn man halt immer versucht, irgendwas besser zu machen und die Qualität hochzuhalten, da muss man auch mit Kritik rechnen, wenn man halt die Qualität nicht halten kann. Und allein das finde ich ja schon einen wahnsinnigen Anspruch, weil auch den Standard gegenüber sich selbst zu setzen und tagtäglich zu praktizieren, das ist ja dann auch die hohe Kunst. Und dann auch immer weiterzugehen. Und niemals, wann bist du satt, ist jetzt die Frage, Cornelia. Also wann sagst du, jetzt bin ich zufrieden? Jetzt habe ich es geschafft.
Ja. Es ist spannend, dass du mir da das so rückmeldest, wie das irgendwie ankommt. Es geht nicht darum, nicht zufrieden zu sein. Es geht einfach um den eigenen Anspruch, die beste Qualität einfach auf den Markt zu bringen, weil das ist, was ich mir auch erwarten würde, wenn ich ein Produkt kaufe. Und da geht es nicht in erster Linie um Masse, sondern da geht es um die Qualität. Ich finde es immer ganz spannend, für mich in meiner Persönlichkeit, für mich als Cornelia selber, sage ich, was ist mir wichtig? Mir ist eigentlich wichtig, dass ich morgen besser bin, wie ich heute bin. Ein besserer Mensch bin, wie ich heute bin. Und es ist egal, ob es im Umgang mit anderen Menschen ist, ob es im Umgang mit der Familie ist, ob es im Umgang mit der Produktion ist, mit mir selber. Egal, ob es das Sport ist, ob das, da kann ich jegliches Ding hernehmen. Ja? Und ich habe halt den Anspruch, ich möchte, was ich heute nicht so gut gemacht habe oder wo ich heute einen Fehler gemacht habe, das möchte ich eigentlich morgen besser machen. Und deswegen geht es, glaube ich, gar nicht um satt sein, sondern ich bin zufrieden und sogar sehr zufrieden und ich bin auch demütig für das, was mir gelungen ist, auf die grüne Wiese als Frau in einem landwirtschaftlichen Agrarbereich was aufzustellen, wo jeder gesagt hat, die ist verrückt oder das wird nie funktionieren. Und das darf man auch mal sagen, dass man stolz ist auf sich selber und dass man zufrieden ist. Und das ist nicht so einfach, von nichts auf Unternehmen aufzubauen. Und da bin ich dankbar, dass ich heute da stehen darf, wo ich stehe. Und jeder einzelne Bluttropfen hat sich rentiert. Mein Auftrag oder unser Auftrag ist, wertvolle Lebensmittel zu produzieren. Und ich glaube gar nicht, dass es da geht, um eben nicht satt zu sein, sondern das ist Leadership, das ist Haltung, das ist ein Wertesystem, das ich habe. Und das ist der Anspruch an mich selbst, ja.
Weil du gesagt hast, es geht nicht um Masse, aber trotzdem 70 KollegInnen, die was in deinem Unternehmen arbeiten. Wie viel Pilze sind das dann?
Ja, also wir produzieren im Schnitt circa um die 30 Tonnen Frischpilze pro Woche. Das ist aber vergleichsweise ein sehr kleiner Champignon-Produktionsbetrieb, wenn ich jetzt in den südbayerischen Raum schaue oder nach Deutschland schaue. Natürlich gibt es da mehr Einwohner, aber auch in diesem Verhältnis gleichgestellt sind wir doch noch ein sehr, sehr kleiner Champignon-Betrieb, wenn auch Marktführer in Österreich und der größte Produzent von Biopilzen am österreichischen Markt. Das sind wir auf jeden Fall. Aber warum sind so viele Leute bei uns? Nicht unbedingt, weil das Unternehmen so riesig ist oder so groß ist, sondern weil jeder Pilz per Hand noch einzeln jeden Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr geerntet wird.
Wir nähern uns dem Ende, Cornelia. Ich hätte noch 3 Fragen an dich.
Ja, dann schieß los.
Du hast vorhin angesprochen, du hast alles eingesetzt, um deinen Traum zu verwirklichen. Hat es da irgendwie den Gedanken gegeben, wann du aufhörst? Und wie geht man auch mit diesen Ängsten um, dass es vielleicht doch schief gehen könnte? Also du hast schon am Anfang die Überzeugung angesprochen, aber ich glaube, trotz dieser 100%igen Überzeugung könnte es ja immer wieder Momente des Zweifelns geben, vor allem wenn Widrigkeiten auftauchen. Wie war damals die Situation? Wie war damals die Phase?
Zweifel, ja. Also am Anfang nein, dann sehr rasch ja und sehr viel, wenn dann die Realität zuschlägt. Die gibt's auch heute noch. Und ich glaube, es ist normal in jedem Unternehmertum oder auch bei jedem Menschen. Zweifel, ja, die sind da. Aber für mich war dann klar, ja, entweder kann ich aufgeben und Kopf in den Sand stecken, dann hätten ja alle anderen recht gehabt, ja, die gesagt haben, die schafft das ja sowieso nicht. Ja. Und das war für mich keine Option. Also ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich kann mich auch an Bergtouren erinnern, da war es noch eine halbe Stunde zum Gipfel gewesen, die war habe echt nicht mehr können und das hat dann länger gedauert als wieder ganz andere Aufstieg, aber es geht halt darum, wenn ich auf den Berg gehe, bin ich am Gipfel gestanden oder bin ich halt dann nicht am Gipfel gestanden das ist ein Persönlichkeitsthema, glaube ich. Anders, nein, mag ich jetzt nicht oder ist mir zu mühsam oder ich mag keine Konflikte und ich das nicht. Ich mag auch vieles nicht da. Aber ich habe so viel Energie da hineingesteckt. Ich habe so an diesen Traum geglaubt. Ich wollte mir den nicht nehmen lassen. Und am Ende des Tages habe ich eins gelernt, man lernt viele gute Menschen kennen. Man lernt auch viele weniger gute Menschen kennen. Und am Ende des Tages habe ich eins gelernt, dass ich mich auf mich selber immer verlassen kann. Und deswegen habe ich gewusst, ich schaffe das. Und dann bist du eh mittendrin. Und wenn die Probleme kommen, und dann kommen die Lösungen schon auch daher. Man kann auch Neins sammeln. Ja, also immer, wenn ich dann irgendwo ein Nein gekriegt habe oder ein Problem dann nicht gleich gelöst worden ist, habe ich gedacht, so 10 Anläufe, 10-mal daneben gegangen, jetzt irgendwann muss es ja funktionieren, dann halt nur 11. Mal oder 12. Mal. Und irgendwann, zack, kommt es dann. Und das macht dich halt dann auch immer stärker, wenn du weißt, es gibt jetzt kein Problem, das man nicht irgendwie lösen kann. Und das betrifft nicht die Cornelia Blank, das betrifft viele, viele Menschen jeden Tag auf der ganzen Welt. Ich sage jetzt einmal, solange man gesund ist, ja, kann man vieles in die richtigen Richtungen steuern. Und vieles liegt an einem selbst. Und viele Menschen sagen oft, das Wetter ist die Schuld, die Arbeit ist die Schuld, der Chef ist die Schuld, der Markt ist die Schuld. Alles ist immer die Schuld, ja. Aber die Lösungen zu suchen, das höre ich nie. Ja, wenn was die Schuld ist, wenn der dein Chef nicht passt, ja, dann änder was. Ja, bin ich schon 20 in den Job, was soll ich denn da noch ändern? Also es liegt sehr, sehr viel an uns selber. Gell? Wenn ich irgendwas suchen will, das mich von irgendwas abhaltet oder schlecht ist, dann habe ich auch jeden Tag 100 Sachen. Da muss man lernen, eben auch wieder diese Komfortzone zu verlassen und seinen Weg zu verfolgen.
Die zweite Abschlussfrage, liebe Cornelia. Welches Pilzrezept kannst du empfehlen? Also ich habe jetzt irgendwie Lust, heute noch einkaufen zu gehen. Aber was mache ich denn mit den Pilzen? Also hast du da noch eine Empfehlung?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja da sehr, sehr einfach, dass ich sage, ich mag die Pilze am liebsten einfach super gut in einem guten Butter, aber bratelt in so, nicht in Scheiben geschnitten, sondern in geviertelt. Ja, das gibt dann so einen richtigen knackigen Biss mit ein bisschen einem Zwiebel dazu und einem Petersil drüber, liebe ich. Ich habe jetzt neulich was gesehen, dass die Pilze im Airfryer zubereitet werden, mit ein bisschen Sojasauce dazu, und die schmecken dann richtig wie so Bacon. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich persönlich liebe die Pilze, besonders im Sommer, als Carpaccio auch aufgeschnitten, mit Rohnen und einer frischen Kresse drüber, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Pinienkerne, ein paar Walnüsse, wenn man will. Sehr gut.
Gute Empfehlungen. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, Cornelia. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Ja, stay hungry, stay foolish, wie es schon der Steve Jobs uns mitgegeben hat. Also bleibt hungrig, bleibt neugierig und ein bisschen verrückt.
Vielen, vielen Dank. Und dir weiterhin alles Gute und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Danke, Robert, fürs Gespräch.